der frühere Stuttgarter Prälat Karl Hartenstein. Gott, der Herr, geht mit gewaltigen Schritten auf das Ziel und Ende zu. Damit uns der Weg und die Zukunft der Gemeinde, damit uns die Vollendung seines Reiches und Heilsplanes klar werde und wir mitten im Kampf des ewigen Sieges gewiss bleiben, dazu ist uns die Offenbarung geschenkt. Mit den ersten drei Kapiteln dieses so wichtigen und doch so oft missverstandenen Buches werden wir uns in den nächsten Wochen hier im Bibeltraining beschäftigen. Jesus sagt im hohenpriesterlichen Gebet: Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen. Wie uns die Evangelien offenbaren, wer Jesus ist und uns zum Glauben an diesen Herrn einladen, so macht uns die Offenbarung deutlich, was unser Herr in der Zukunft mit dieser Welt und mit seiner Gemeinde vorhat. Jesus wird wiederkommen auf dieses entscheidende Datum der Weltgeschichte und unseres eigenen Lebens leben wir zu. Und da ist es notwendig, dass wir uns das immer wieder klar machen. Der Herr, an den wir jetzt glauben, dem wir nachfolgen, der Herr wird sichtbar kommen und wir werden ihn sehen. Vielleicht schon sehr bald. Wenn wir ganz bewusst jeden Tag in dieser Erwartung und mit dieser Gewissheit leben, wird das unser Denken und Verhalten ganz entscheidend prägen. Die Wiederkunft Jesu ist kein nebensächliches Thema, auf das wir auch verzichten könnten. Wir sind vielmehr auf dem Weg vom Auferstandenen zum wiederkommenden Herrn. Die Offenbarung ist ein Buch der Vorbereitung, der Zurüstung auf das, was in der Zukunft auf uns zukommt. Die Offenbarung wurde von Jesus an Johannes zu einer Zeit weitergegeben, als die christliche Gemeinde hart bedrängt war. Was Gott in diese schwere Situation hineinsagt, soll die Gemeinde ermutigen, im Leiden aus der Gewissheit zu leben, dass solches Leiden nur das Vorletzte ist. Dieses Leiden um des Glaubens willen wird einmal für immer beendet sein. Und darauf dürfen wir uns freuen. Auch wenn wir jetzt hier und da Widerstand spüren. Denn Leiden und Widerstand um Jesu willen erinnern an Jesu Worte aus Lukas 21, Vers 28. Wenn dies geschieht, so erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Die Offenbarung ist zwar ein Buch über die Welt, aber nicht für die Welt, sondern für die Gemeinde. Gott verfolgt das Ziel, denen, die zu ihm gehören, mitzuteilen, was er vorhat. Es ist unser Vorrecht als Christen, als Einzige zu wissen, was die Zukunft bringt. Eben deshalb, weil wir den kennen, der diese Zukunft bestimmt. Was wir in diesem Buch zu lesen bekommen, ist aktueller als die Tageszeitung von morgen. Was in der Offenbarung schon seit fast 2000 Jahren drinsteht, ist Stoff der Tagespresse in diesen Tagen oder erst in der Zukunft. Wer Gottes Wort kennt, für den ist vieles von dem Geschehen, über das sich alle Welt wundert, gar nicht mehr so verwunderlich, sondern Beweis dafür, dass Gott zu seinem Wort steht und seine Verheißungen zur Erfüllung bringt. Ich möchte jetzt Offenbarung 1 lesen und ich wünsche uns allen, dass wir diese Verse für uns persönlich als Ermutigung hören und neue Motivation bekommen, ganz für den großen Herrn zu leben, der sich uns in diesem Wort in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit vorstellt. Offenbarung 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen, und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast, und was ist und was geschehen soll danach, das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Meist kennen wir dieses letzte Buch der Bibel unter der Bezeichnung Offenbarung des Johannes. Richtiger wäre nach dem ersten Vers Offenbarung Jesu Christi. Jesus selbst teilt uns hier mit, was er vorhat. Er sagt uns im Auftrag Gottes das weiter, was Gott mit dieser Welt vorhat. Jesus handelt also bei der Weitergabe der Offenbarung an Johannes genauso, wie er das während seinem irdischen Leben getan hat. Im Johannesevangelium sagt Jesus: Ich habe nicht aus mir selber geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. In Jesus redet Gott selber. Und das sagt alles über die Verbindlichkeit und Autorität alles Folgenden. Der Begriff Offenbarung setzt ein Geheimnis voraus, das offenbart werden soll. Dass Gott uns, seinen Nachfolgern, das mitteilt, was er tun will, das ist alles andere als selbstverständlich und Ausdruck der großen Liebe Gottes zu uns. Ich darf wissen, was Gottes Plan ist. Wir dürfen wissen, was Gottes Plan ist. Das ist einfach großartig. Jesus teilt diese Offenbarung nicht allen Menschen mit. Im ersten Vers unseres Textes steht, um seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Seinen Knechten teilt er es mit. Knecht Jesu ist jeder von uns, der durch den Glauben mit Jesus verbunden ist und in seinem Dienst steht. Wer auf die Gemeinschaft mit Jesus verzichtet, wird nicht verstehen, was Jesus sagt. Er kann die Offenbarung dem Buchstaben nach lesen. Er wird aber nicht verstehen, was Jesus meint. Johannes schreibt, es muss so geschehen. Dieses es muss kommt im Neuen Testament immer wieder vor, etwa im Zusammenhang der Kreuzigung Jesu. Jesus sagt zu den Emmaus-Jüngern, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Das ist ein Hinweis auf Gottes Heilsplan, den er vor aller Zeit gemacht hat und an den er sich ohne jede Einschränkung hält. Unsere Weltgeschichte treibt nicht so zufällig vor sich hin. Gott weiß genau, wie er handelt, wann er handelt, wie und wodurch er zu seinem Ziel kommt. Es muss so geschehen, weil Gott es so geplant hat. Darauf dürfen wir uns verlassen, auch und gerade dann, wenn es in unserer Welt oft so chaotisch aussieht. In unserem Text steht, es soll in Kürze geschehen. Das, was Jesus uns offenbart, soll bald eintreffen. Eine solche Aussage haben immer wieder Menschen als Argument herangezogen, um zu beweisen, dass nicht eintrifft, was Jesus gesagt hat. Bald soll das eintreffen und jetzt sind schon fast 2000 Jahre vergangen. Das kommt doch nie mehr. Und in unseren Tagen verlangen nicht wenige, die Aussage von der Wiederkunft Jesu ersatzlos aus dem Glaubensbekenntnis zu streichen. Schon im ersten Jahrhundert war das ein Problem. Und Petrus schreibt, Gott hebt seine Verheißung nicht auf. Wenn noch Zeit ist bis zur Wiederkunft Jesu, dann nur deshalb, damit viele Menschen in dieser Zeit die Chance zur Umkehr haben. Weil Gott uns alle retten will. Deshalb steht die Wiederkunft Jesu noch aus. Wenn alle Menschen das Evangelium gehört haben, dann wird das Ende der Welt kommen. Und es gilt, dann bereit zu sein für Jesus. Auf der langen Fahrt der Gemeinde Jesu durch die Weltgeschichte wissen wir zwar nicht die Ankunftszeit des Zuges im Zielbahnhof, aber wir kennen die Vorortstationen, die kurz zuvor durchfahren werden müssen. Und diese fangen an in unserer Zeit immer deutlicher in Erscheinung zu treten. Was Johannes in der Offenbarung schreibt, sind nicht seine Wunschgedanken. Er gibt vielmehr weiter, was er gesehen hat. Alles, was er gesehen hat. Wie in wenigen Büchern der Bibel wird in der Offenbarung ganz deutlich ausgesprochen, wie wichtig es ist, das Wort Gottes unverkürzt und ohne jeden Zusatz gelten zu lassen. Johannes sagt ganz am Schluss der Offenbarung, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Was Johannes hier sagt, ist ein Grundsatz für den Umgang mit Gottes Wort insgesamt. Wer sich anmaßt, selber zu entscheiden, was Gottes Wort ist und was nicht, der verliert dadurch das ganze Wort Gottes. Er beraubt sich selber der Orientierung für sein Leben und sein Leben verläuft deshalb konsequenterweise in der falschen Richtung. Wie wichtig diese Frage der Anerkennung von Gottes Wort ist, unterstreicht Johannes in Vers 3 mit der ersten von insgesamt 7 Seligpreisungen in der Offenbarung. Die Gemeinde, die das hört, was Jesus sagt, ist zu beglückwünschen. Also Glückwunsch an Sie alle, auch wenn Sie heute nicht Geburtstag haben. Jeder Einzelne, der ernst nimmt, was Gott sagt, ist glücklich zu preisen. Und zwar deshalb, weil er durch diese Worte Jesu den Weg zum Heil kennt und durch den Gehorsam gegenüber Gottes Wort ganz sicher im Reich Gottes ankommt. Das Glück, das uns versprochen ist, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, gilt aber nicht erst irgendwann, sondern bereits heute. Es besteht nicht zuletzt darin, dass wir durch die Gemeinschaft mit Jesus den Durchblick haben für das, was in dieser Welt gilt. Wir sind nicht mehr blind, sondern wir können sehen. Im Jahre 1903 beschrieb Dr. Scofield, der ehrwürdige alte Bibelgelehrte, den verheißenen Segen folgendermaßen: Das Buch der Offenbarung ist so abgefasst, dass, wenn die beschriebenen Ereignisse nahen, das Tagesgeschehen die Bedeutung des Buches entschlüsseln wird. Dieser Mann hat das schon 1903 gesagt, als noch viel weniger von dem eingetroffen war, was Jesus verheißen hat. Wir leben in einer Zeit, in der wir ständig die Erfüllung der biblischen Verheißungen erleben. Wir leben bereits mehr als 40 Jahre nach der Wiedererstehung des Staates Israel. Unser aktuelles Zeitgeschehen im Blick auf Umwelt und Natur oder im Blick auf die politischen Verhältnisse lassen uns Aussagen der Offenbarung verstehen, die für Menschen in vorigen Jahrhunderten noch sehr viel unverständlicher waren. Die ersten Verse der Offenbarung gleichen sehr den Anfängen der Prophetenbüchern im Alten Testament. Im Judentum wird die Wiederkehr der Prophetie für die messianische Zeit erwartet. Mit dem Beginn der Offenbarung ist damit also nichts anderes gesagt als: Hier spricht der Messias selber. Der Friedensgruß, den Johannes dann ausspricht, ergeht im Namen des dreieinigen Gottes. Der da ist und der da war und der da kommt. So stellt sich Gott auch im Alten Testament vor. Die sieben Geister vor Gottes Thron, die Fülle des Geistes Gottes, ist der Heilige Geist. Und Jesus wird namentlich genannt. Es ist mir unverständlich, wie angesichts solcher Bibelstellen immer wieder Menschen behaupten können, das Bekenntnis zum dreieinigen Gott, wie wir es ja in unserem Glaubensbekenntnis haben, sei eine späte Erfindung der Kirche. Als Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist stellt sich Gott selber vor und deshalb dürfen wir ihn so kennen und verehren. Der dreieinige Gott ist der Gott der Bibel. Er sagt selber: Ich bin Gott und sonst keiner. Bereits hier ganz am Anfang und dann in der ganzen Offenbarung nimmt die Verherrlichung und Anbetung Jesu breiten Raum ein. Immer wieder wird ausgesprochen, wie Jesus gehandelt hat, wie unaussprechlich herrlich er ist und wie wunderbar er für uns eingetreten ist. Das soll doch auch in unserem Leben eine wichtige Rolle spielen. Jesus verherrlichen, ihn loben für das, was er getan hat. Wir sollten uns gerade auch durch solche Bibeltexte wie dieses erste Kapitel der Offenbarung anspornen lassen, uns Jesus vor Augen zu stellen und dann zum Staunen über diesen großen Herrn zu kommen. Jesus, der treue Zeuge. Er ist mit dem Wort und mit der Tat für die Wahrheit des Evangeliums eingetreten. Als der treue Zeuge schlechthin zeigt er uns, wie Gott ist und was Gott von uns will. Ohne diesen treuen Zeugen Jesu kann kein Mensch Gott kennen. Jesus ist der Sieger über den Tod. Er ist der Herr aller Herren, mächtiger als alle Herren der Erde, die sich so stark und unbesiegbar fühlen. Und dieser Herr liebt uns. Er beruft uns Menschen, an seiner Sache mitzuarbeiten. Er gibt uns sogar Anteil an seinem Königreich und am Priesterdienst in dieser Welt. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Johannes sagt das ganz betont, denn zur Zeit der Weitergabe der Offenbarung beanspruchte der Kaiser alle Macht für sich. Johannes betont: Die Ehre gehört Jesus und nicht dem Kaiser, in dessen Lobgesängen auch die Worte Ehre und Herrlichkeit vorkamen. Wen ehren wir heute? Überlegen wir doch einmal, mit wie viel Respekt wir einen bedeutenden Menschen behandeln und wie viel Ehre wir vergänglichen Menschen entgegenbringen. Unsere Verehrung gehört Jesus allein. Alles, was an seiner Ehre etwas abschneidet, ist Götzendienst. In Vers 7 erscheint das eigentliche Thema der Offenbarung. Er kommt. Dieser große, mächtige und anbetungswürdige Herr Jesus Christus kommt auf diese Erde zurück. Was Johannes hier sagt, erinnert sehr stark an die Vision, die Daniel einige hundert Jahre früher sah. Die Wolke ist das Zeichen der Verhüllung, doch nun tritt Jesus aus der Wolke hervor. Die Zeit der Verhüllung ist vorüber. Alle Menschen werden ihn, Jesus, sehen. Für uns, die wir an Jesus glauben, wird das eine unaussprechliche Freude sein. Wer heute von Jesus nichts wissen will und nicht auf sein Wort hört, für den wird das ein großes Erschrecken geben. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihm ablehnend oder sogar feindlich gegenüberstanden. Und sie werden dann erkennen müssen, dass sie auf der falschen Seite stehen. Das wird ein Heulen geben, wenn Menschen erkennen müssen, ich hätte es ja wissen können. Ich habe von Jesus und seinem Lebensangebot gehört und ich habe es abgelehnt. Dann werden auch die Ausreden aufhören müssen, warum handelt Gott so oder so? Wenn er gerecht wäre, müsste er doch ganz anders vorgehen. Wenn Jesus erscheint, wird eindeutig klar, nicht Jesus sitzt auf der Anklagebank, sondern wir Menschen. Und wer dort ohne Glauben an Jesus sitzt, der ist verloren, der wird verurteilt. Weil Johannes so klar von Jesus geredet hat, wollten ihn die damaligen Machthaber mundtot und die Gemeinden Führer und kopflos machen. Johannes wurde im Rahmen der Christenverfolgung unter Kaiser Domitian etwa um 90 nach Christus auf die kleine Gefangeneninsel Patmos verbannt, die südwestlich von Ephesus zwischen der Türkei und Griechenland im Meer liegt. Menschlich gesehen befand sich Johannes auf dem Abstellgleis, weit weg von seinen Gemeinden und unfähig zur Verbreitung des Evangeliums beizutragen. Aber Gott hat aus dieser Isolation etwas ganz, ganz Großes entstehen lassen. Stärker als durch den Empfang und die Weitergabe der Offenbarung hätte Johannes gewiss nicht wirken können. Gott lässt sich nicht ins Handwerk pfuschen. Wenn er einen Menschen gebrauchen will, dann gebraucht er ihn, unabhängig von jeder menschlichen Situation und gegen alle menschlichen Hindernisse. Wenn wir uns Jesus zur Verfügung stellen, dann kann er auch aus unserem Leben etwas machen zu seiner Ehre. Hätte Johannes den Mund gehalten und hätte seinen Glauben in aller Stille gelebt, wäre er sicher nicht verbannt worden. Aber er konnte gar nicht schweigen. Er musste das weitersagen, was ihn erfüllte. Und er tat das ohne Rücksicht auf seine eigene Person. Wie steht es mit unserem Zeugenmut? Sind wir bereit, offen und ohne Angst vor Benachteiligung von Jesus zu sagen? Johannes bekommt den Auftrag, das, was er hört und sieht, in ein Buch zu schreiben. Gott bindet sich an dieses Wort und er bindet die Hörer und Leser. Das, was da gesagt wird, gilt auch für die, die es später hören oder lesen. Die in Vers 11 genannten Städte, an die Johannes schreiben soll, waren alle Behördensitze und damit Zentren des Kaiserkultes. Hier war es besonders nötig, die wahren Machtverhältnisse in dieser Welt klarzulegen und die Christen zu ermutigen, dem wirklichen Herrn der Welt treu zu bleiben. Mit der Zahl 7 wird aber auch ausgedrückt, dass diese Botschaft der Christenheit insgesamt und damit auch uns gilt. Ermutigung und Auftrag zugleich ist das Bild, in dem Johannes die Gemeinden sehen darf. Sie werden durch Leuchter symbolisiert. Dieses Bild weist hin auf Jesu Wort, dass wir als christliche Gemeinde, als einzelne Christen Lichter in der Welt sein sollen, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Die große Mehrheit unserer Mitmenschen tappt absolut im Dunkeln herum, auch wenn sie meinen, sie würden sehr gut sehen. Wenn wir an Jesus glauben, dann hat er uns sehend gemacht und wir haben die Aufgabe, Orientierungslichter zu sein. Hinweislichter auf Jesus. Positionslampen auf dem Weg zum ewigen Leben. Allerdings dürfen wir dabei nie vergessen, dass wir selber kein Licht haben. Wir können nur das Licht weitergeben, das wir selber von Jesus, dem Licht der Welt, empfangen. Er steht in der Mitte der Leuchter. In der Mitte der Leuchter, also in der Mitte der Gemeinden. Dort steht nicht der Kaiser, sondern Jesus. Und da muss er stehen, wenn eine Gemeinde christliche Gemeinde sein will. Wo neben Jesus oder statt Jesus etwas anderes im Mittelpunkt einer Gemeinde steht, da hat sie das Recht verloren, sich als christliche Gemeinde zu bezeichnen. Leider trifft dieses Urteil heute auf sehr viele Gemeinden zu. Das muss bei uns absolut klar sein, in unserem persönlichen Leben und innerhalb unserer Gemeinde. Mittelpunkt ist und bleibt Jesus Christus. An ihm hat sich alles zu orientieren, was wir tun oder nicht tun. Johannes darf im Verlauf der Offenbarung großartige Dinge sehen. Vorgänge über tausende von Jahren. Das Gewaltigste aber, das Johannes sehen darf, ist Jesus selber in seiner überwältigenden Herrlichkeit. Bei der Beschreibung des Herrn aller Herren sagt Johannes immer wieder, er war wie. Das macht deutlich, dass die Erscheinung Jesu so überwältigend war, dass sie mit Worten gar nicht vollständig wiedergegeben werden konnte. Jesus ist so herrlich, dass unsere menschliche Sprache gar nicht ausreicht, ihn zu beschreiben. Jesus trägt ein langes Gewand, ein Priestergewand. Er ist unser hoher Priester, der uns mit Gott versöhnt hat. Er hat sich selber als vollgültige Opfergabe gegeben. Und auch jetzt noch tritt er vor Gott für uns ein und bittet für uns. Jesus trägt einen goldenen Brustreif als Zeichen dafür, dass er König ist. Nicht irgendein König unter vielen, sondern der König aller Könige, der Gewalt hat über allen anderen Herrscher. Ist uns klar, wen wir da um Hilfe bitten, wenn wir zu Jesus beten? Er ist die höchste Instanz dieser Welt und auf diese Instanz dürfen wir uns berufen. In einem späteren Kapitel berichtet die Offenbarung, dass wir als Bürger der neuen Welt Gottes weiße Kleider tragen werden. Das ist das Zeichen dafür, dass wir rein sind, rein gemacht durch Jesus und dadurch befähigt, vor Gott überhaupt leben zu können. Bei Jesus sind nicht nur die Kleider weiß, seine Haare und sein Haupt sind weiß. Er ist von Natur aus rein. Seine weißen Haare und sein weißes Haupt sind eine Widerspiegelung der Herrlichkeit Gottes. Bei Jesus herrscht vollkommene Reinheit. Und solche vollkommene Reinheit duldet auch nicht die kleinste Unreinheit. Sünde kann vor Gott deshalb nicht bestehen. Die Verse 14 und 15 zeigen Jesus als Richter. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Er durchschaut alles und jeden. Spätestens vor Jesus wird das Vertuschen und Leugnen von Schuld aufhören müssen. Er sieht, was unser Leben ausmacht, bis ins kleinste Detail. Dann wird sich herausstellen, ob es in unserem Leben etwas gibt, was einen Wert hat vor Jesu Augen. In Jesu Augen wird nur das Bestand haben, was wir im Glauben an Jesus und im Gehorsam gegen sein Wort getan haben. Alles, was diesem Wort widerspricht, wird vergehen. Vor Jesus wird nur der von uns bestehen können, der sich ihm hier ganz ausgeliefert hat. Johannes spricht von der gewaltigen Stimme Jesu. Diese Stimme wird alle die Stimmen übertönen und endgültig zum Schweigen bringen, die heute oft noch so groß tönen und sich nicht selten anmaßen, gegen Gott zu reden. Jesus ist und bleibt der Weltherrscher. Er hat 7 Sterne in seiner rechten Hand. Auf vielen Bildern des Altertums waren diese Sterne in der rechten Hand das Zeichen für den als Weltherrscher dargestellten Kaiser oder König. Kaiser Domitian ließ sich ganz offiziell als Gott anbeten und bestrafte den hart, der sich diesem Gebet zum Kaiser verweigerte. Johannes sieht in der Offenbarung Jesu, der Anspruch des Kaisers ist eine gotteslästerliche Anmaßung. Nicht er, sondern Jesus hat die 7 Sterne und hat deshalb in dieser Welt das Sagen. Das Bild der 7 Sterne trägt auch eine große Ermutigung in sich. Jesus hat die Repräsentanten der Gemeinde und damit die christliche Gemeinde insgesamt in seiner Hand. Das heißt, sie sind bei ihm geborgen, bei aller Bedrohung damals und heute. Und trotz dieser Bedrohung dürfen wir uns auf Jesu Zusage verlassen. Ich gebe den Meinen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand herausreißen. Aus Jesu Mund geht ein Schwert hervor. Die Rede ist also nicht vom Kampfplatz, sondern vom Gerichtshof, an dem das Gerichtswort unwidersprochen laut wird. Jesu Wort scheidet alles Echte vom Unechten. Am Ende der Zeit wird Jesu Wort gelten für jeden Einzelnen, auch für die, die bereits heute Jesu Wort für überholt halten. Auch für die, die sich anmaßen, selber zu entscheiden, was denn jetzt in der Bibel Jesu Wort ist und was nicht. Jesu Wort hat für immer Gültigkeit und deshalb gibt es für uns nichts Besseres, als uns bereits jetzt an dieses Wort zu halten. Jesu Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Haben Sie einmal probiert, auch nur kurze Zeit in die Sonne zu sehen? Das hält keiner lange aus. So hell ist dieses Licht. Und mit diesem hellsten Licht, das wir uns vorstellen können, vergleicht Johannes das Angesicht Jesu. So unvergleichlich herrlich ist Jesus. So viele Mitmenschen sind auf der Suche nach einem großen Herrn, nach einem, der in der Lage ist, unsere Probleme zu lösen. Und weil unsere Mitmenschen das nicht ernst nehmen, was Gott ihnen anbietet, landen sie bei kraftlosen Herren, bei Strohmännern im wahrsten Sinne des Wortes. Erst heute konnte man einen recht umfangreichen Artikel von einem solchen Strohmann in der Zeitung lesen. In Hongkong wurde dieser 50 Meter hohe Strohmann auf einem Schiff aufgestellt und durch den Hafen gefahren. Die Leute erinnern sich dabei an eine chinesische Legende und erwarten Großes von ihm. Wenn dieser Strohmann über das Wasser geht, schützt er die Umwelt und rettet die Welt. Einen Weltretter suchen die Menschen. Wir dürfen diesen Weltretter kennen und er hat sich uns in seiner ganzen Herrlichkeit und Würde vorgestellt. Was Johannes da gesehen hat, war so groß, dass er nicht mehr stehen bleiben konnte und zu Boden fiel. Gleiches wissen wir von Mose, Jesaja, Hesekiel, Daniel, Petrus und Paulus. Auch sie fielen zu Boden, als sie Gott begegneten. Sie konnten nicht anders, als die Größe Gottes anerkennen und gleichzeitig sahen sie ihre eigene Schwäche und den Unterschied zwischen sich selbst und Gott. Selbst Johannes, der doch mit Jesus gelebt hat, wurde durch Jesu Herrlichkeit umgeworfen und lag, so sagt er es selber, wie tot da. Und jetzt ist es so großartig und ermutigend, wie liebevoll und seelsorgerlich Jesus mit Johannes umgeht. Jesus legt seine Rechte auf Johannes und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Dieser große, wunderbare Herr wendet sich dem kleinen Menschen Johannes zu und schenkt ihm unverdientermaßen seine Gemeinschaft. Und Jesus tut das in unserem Leben auch, wenn wir ihn darum bitten. Jesus stellt sich dann mit einem Wort vor, das ganz deutlich macht, dass er der Herr des Lebens ist und dass mit ihm wahres Leben erst beginnt. Jesus stellt, wie übrigens häufig im Johannesevangelium, stellt sich mit einem Ich-Bin-Wort vor. Ich bin. Das ist auch die Art und Weise, wie Gott im Alten Testament von sich redet. Jesus redet an unserer Stelle ganz betont und äußerst ausführlich vom Sieg über den Tod. Er sagt hier in Vers 17 und 18, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Wie wichtig war gerade der Sieg über den Tod für die bedrängten Christen damals, die nicht wussten, ob ihnen in der Christenverfolgung selber der Tod droht. Wie großartig dann zu wissen, der Tod hat keine Macht über uns. Er kann uns nicht halten, Jesus hat ihn besiegt. Und wie wesentlich für uns heute, wir haben einen lebendigen Herrn Jesus Christus, der bei und mit uns lebt. Wir beten nicht zu toten Götzen, sondern zum lebendigen Herrn. Genau diesen Punkt sollten wir im Gespräch mit Nichtchristen klar herausstellen. Jesus lebt, er ist der Einzige, der den Tod ein für allemal besiegt hat. Er ist der Retter, nach dem so viele Menschen suchen und der allein das entscheidende Problem unseres Lebens, nämlich Sünde und Tod, durch seinen Tod und seine Auferstehung für uns gelöst hat. Und dann wissen so viele Menschen nichts Besseres, als zu tausenden solchen Theologen nachzulaufen, die genau das Gegenteil behaupten und sagen, die Auferstehung Jesu sei ja gar nicht passiert. Das sei nur ein Symbol, hätte aber mit einem leeren Grab nichts zu tun. So etwa Eugen Trevermann in der letzten Woche im Hospitalhof vor über 2000 Zuhörern. Jesus fordert uns auf, dass wir sein Wort ernst nehmen. Wir sollen uns ermutigen lassen, durch dieses Wort ihn anzubeten, über ihn zu staunen und dann loszugehen, ihn bekannt zu machen bei unseren Mitmenschen. Und dann liegt es an uns, dass wir uns freuen auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Amen.